jetzt das Heute-Journal.
Juli 69, der erste Mensch betritt den Mond. So wie es John F. Kennedy 8 Jahre zuvor angekündigt hatte. Eine tollkühne Vision war Wirklichkeit geworden. Von einem Mann-auf-dem-Mond-Moment sprach heute die Frau an der Spitze der EU-Kommission. Guten Abend zum Heute-Journal. Mit nichts Geringerem als der ersten Mondlandung vergleicht Ursula von der Leyen die europäischen Klimaschutzpläne, die sie heute vorstellte. Ihr Green Deal als ganz großer Wurf, die ganz große Vision, kleiner geht's nicht. Bevor das grüne Raumschiff Europa abheben kann, müssen allerdings eine Menge Widerstände überwunden werden. Dazu gleich ein Interview mit der Kommissionschefin. Doch erst berichtet Stefan Leifert aus Brüssel.
Es sind gleich zwei Schicksale, die von heute an nicht mehr zu trennen sind. Das des Klimas und das dieser Frau. Ursula von der Leyen lässt im Europaparlament keinen Zweifel. An ihrem Deal fürs Klima will sie sich messen lassen. Mit dem europäischen Green Deal stecken wir uns hohe Ziele. Die Bürger Europas setzen auf uns, den Wandel einzuleiten. Jetzt ist es an uns, ihren Ruf zu hören und zu antworten. Es ist gerade mal Tag 11 ihrer Amtszeit und Sitzung 2 als neue Kommissionspräsidentin. Was von der Leyen anstrebt, ist nichts weniger als eine neue industrielle Revolution in Grün. Manche sagen, die Kosten dieser Transformation sind zu hoch. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, wie hoch die Kosten unseres Nichtstuns wären. Eine 250 Billionen Euro jährlich will von der Leyen mobilisieren, um Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Mit ihrem Green Deal will die Kommission den CO2-Ausstoß bis 2030 im Vergleich zu 1990 um bis zu 55% reduzieren. Sie stellt einen milliardenschweren Übergangsfonds bereit, um die Folgen des Wandels abzufedern. Denn die grüne Revolution kennt auch Verlierer. Polen etwa wehrt sich noch gegen die Radikalumkehr. 78% der Energie kommt hier aus Kohlekraftwerken. Auch in Ungarn und Tschechien ist der Klimadeal für ganze Regionen mehr Bedrohung als Verheißung. Es ist wichtig, dass die Bürger, Kowalski und Kowalskas unseres Landes, unter dem Anstieg der Wärme- und Strompreise nicht zu sehr leiden. Das wäre keine Basis für die Zustimmung zur neuen Klimapolitik. In ihrem Green Deal will die EU-Kommission Klimaneutralität bis 2050 festschreiben. Alles soll dafür umgekrempelt werden: Energieversorgung, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Europas Bauern sind schon jetzt auf den Straßen. Die Klimapolitik verlangt allen viel ab. Auch die deutsche Industrie fürchtet die scharfen Umweltauflagen und warnt vor zu viel des Guten.
Die Wirtschaft hat sich in Deutschland verpflichtet, die Klimaziele 2050 Paris einzuhalten. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir mit dem Green Deal nicht überziehen, dass wir nicht mehr wollen, uns nicht mehr vornehmen, als wir wirklich leisten können.
Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht übersteuern. Es kann nicht darum gehen, an jeder kleinen Schraube auch noch zu drehen, sondern es muss der Rahmen stimmen. Dann findet auch die Anpassung statt.
So ambitioniert die Mission von der Leyen, so groß noch die Widerstände, vor allem beim Geld. Über 1 Billion Euro sollen zusammenkommen, um Europa auf grün zu krempeln. Eine Mondlandung ist dagegen fast ein Kinderspiel.
Und aus Brüssel ist uns die EU-Kommissionschefin zugeschaltet. Guten Abend, Frau von der Leyen.
Guten Abend, Frau Slomka.
Sie vergleichen diesen Green Deal mit einem Mann-auf-dem-Mond-Moment. Aber was, wenn bei dieser Mondfahrt nicht alle mitmachen wollen? Also 3 EU-Länder, Polen, Tschechien, Ungarn, haben ja schon gesagt, nee, danke, da bleiben wir doch lieber auf der Erde.
Es ist ein gigantisches Projekt und wir wollen dahin, wo noch niemand vorher gewesen ist. Und es braucht enorme Investitionen in Innovation, in neue Technologien. Das meinte ich mit diesem Bild. Wir haben bei dem Europäischen Rat, den 28 Mitgliedstaaten, 25 an Bord. Und in der Tat, 3 zögern noch. Sie spüren, dass sich was ändern muss. Aber es geht jetzt darum, auch sie zu überzeugen, dass sie genügend Unterstützung haben, diese gewaltige Veränderung von den kohleabhängigen Regionen rein in saubere Technologien und in Zukunftstechnologien, das tatsächlich auch zu stemmen.
Ja, was den Polen ihre Kohle, ist den Deutschen quasi ihre Autos? Oder sind den Deutschen quasi ihre Autos? Da gibt es ja auch große Bedenken von Seiten der Industrie, aber selbst aus der Politik. Also selbst der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat kürzlich schon mal die Sorge geäußert, aus seinem Bundesland könnte irgendwann ein zweites Ruhrgebiet werden. Also eine Region, deren Industrie quasi da niederliegt, weil sie durch Auflagen nicht mehr wettbewerbsfähig war.
Also das sind zwei Dinge, die da wichtig sind. Das erste ist, wir wissen alle, dass wir dringend etwas tun müssen, um die globale Erwärmung zu stoppen. Denn es geht um unseren Planeten. Und das heißt, wir müssen in Forschung, in neue Energieformen investieren. Und interessant war das letzte Woche, die 44 allergrößten Anleger, die wir in Europa haben, die über 6 Billionen verfügen, uns, die EU-Kommission, aufgefordert haben, so schnell wie irgend möglich ein Klimagesetz vorzulegen, damit sie Verlässlichkeit haben. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Investoren genau wissen, worein sie investieren. Das sind dann die Technologien, die die Zukunft bestimmen werden. Und das Zweite, was in diesem Zusammenhang ganz entscheidend ist, wir sind im Augenblick diejenigen, die Weltmarktführer sind auf diesem Gebiet. Und das wollen wir bleiben. Denn der Rest der Welt wird folgen. China hat schon verstanden, dass es sein Verhalten ändern muss. Ich möchte, dass wir so nach vorne schreiten mit den Investitionen und Innovationen unserer starken Wirtschaft, dass wir diejenigen sind, die exportieren das Wissen und die Technologie.
Genau an der Stelle ist ja auch der Vergleich mit Kennedys Ankündigung einer Mondfahrt etwas hinkend, weil damals gab es einen Wettbewerb. Alle wollten dahin. Jetzt aber haben wir zwei große Wirtschaftsblöcke mit China und den USA, die eigentlich auch sich zurücklehnen und zugucken können, wie die Europäer sich weniger wettbewerbsfähig machen.
Na, China würde ich nicht unterschätzen. China fängt jetzt an, den Zertifikatehandel einzuführen. Was heißt das? Die haben verstanden, dass es mit CO2, die man in die Atmosphäre stößt, nicht mehr so weitergehen kann. Also ein Preis auf CO2, den Zertifikatehandel, den wir schon haben. Sie kommen jetzt zu uns, die Chinesen, und wollen von uns lernen, wie man es richtig macht, welche Fehler sie vermeiden wollen. Das ist gut. Das geht in die richtige Richtung. Und wir sind gar nicht diejenigen, die überzeugen müssen. Dann, ich glaube, wenn man beobachtet, wie die extremen Wetterphänomene zunehmen, wenn man die Überschwemmungen sieht, wenn man die Dürren sieht, wenn man sieht, wie die Wüsten fortschreiten, früher oder später wird jedes Land mit in die Richtung einschwenken müssen, dass wir wieder einen gesunden, einen sauberen Planeten haben wollen. Und ich möchte, dass dann Europa vorangeht.
Bis dahin müssten aber eigentlich ja dann Importzölle erhoben werden auf Produkte, die umweltschädlich, klimaschädlich produziert wurden und vom Ausland quasi in die EU reingebracht werden sollen. Ist das dann nicht schwierig, gegebenenfalls neue Handelskonflikte zu entfachen? Davon haben wir ja im Moment eigentlich schon genug.
In der Tat, ich habe sehr deutlich gesagt, wenn wir zum Beispiel hier CO2-freien Stahl produzieren und wir sind kurz davor, das zu können, dann kann es nicht sein, dass schmutziger, billiger Stahl von außen unseren Markt schwemmt. Dann müsste man an der Grenze, wie wir das nennen, eine Carbon Border Tax einführen. Es gibt aber eben auch einen zweiten Punkt. Wenn zum Beispiel China, wenn ich das Beispiel wieder nehme, bereit ist, selber auch einen CO2-Preis anzusetzen und wir haben einen gemeinsamen Mindestpreis dafür, dann hat man wieder gleiche Wettbewerbsbedingungen und dann soll die Qualität sich durchsetzen. Also Sie sehen, es muss nicht unbedingt an den sozusagen Schutzzöllen liegen, sondern es kann eben auch sein, dass wir gemeinsam sehen, was können wir tun, um das Klima zu schützen und gleichzeitig Innovationen wettbewerbsfähig zu haben.
Und bevor Sie die Chinesen überzeugen, müssen aber auch zum Beispiel die Deutschen überzeugt werden. Gerade eine Rekordmeldung mit 1 Million SUVs, die neu zugelassen werden. Gerade hatten wir in Berlin 7000 Traktoren mit wütenden Bauern, die gegen Umweltschutzauflagen protestierten. Also da wird auch in der eigenen Bevölkerung noch viel an Überzeugungsarbeit hier nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa getan werden müssen.
Ja, das ist richtig. Die große Mehrheit unterstützt aus tiefstem Herzen den Umweltschutz und den Kampf gegen den Klimawandel, weil sie alle natürlich auch merken, dass sich etwas zum Schlechteren verändert hat. Und wir wollen gegensteuern, wir wollen eine saubere Zukunft haben. Aber ja, das ist eine Aufgabe, auch diejenigen, die noch nicht überzeugt sind, davon zu überzeugen und mitzunehmen. Das ist nicht etwas, was über Nacht geschieht, sondern wir müssen beharrlich auch zeigen, dass es möglich ist, die Veränderung zu einem besseren, umweltfreundlichen Verhalten zu haben und trotzdem für die Menschen eben auch neue Arbeitsplätze zu schaffen, sie neu auszubilden, neue Möglichkeiten in der Landwirtschaft auch zu machen, die der Landwirtschaft eine Existenzgrundlage geben. Das ist gewaltig Arbeit, die wir vor uns haben.
Sagt die EU-Kommissionschefin. Danke Ihnen, Frau von der Leyen, für das Interview.
Dankeschön.
Das Interview haben wir vor einer Stunde geführt. Weitere Hintergründe, Zahlen und Fakten zum Klimawandel finden Sie online auf heute.de. Nach Deutschland. Um schwierigen Interessenausgleich bemüht sich derzeit auch der Ministerpräsident von Sachsen. Er will, besser gesagt, er muss es mit einer Kenia-Koalition versuchen. Schwarz-Grün-Rot. Einfach wird das nicht. Die Gräben zwischen CDU und Grünen waren in Sachsen bislang breiter als in anderen Bundesländern oder in der Bundespolitik. Jetzt am Abend stimmte in Radebeul die sächsische CDU über den Koalitionsvertrag ab. Michael Beverunger berichtet.
Von ihm sagt ein hochrangiger Koalitionspartner, dass es ohne ihn keine Kenia-Koalition gegeben hätte. Nur Michael Kretschmers Kompromissbereitschaft habe die Verhandlungen zum Erfolg geführt. Umgekehrt heißt das aber auch, dass Kretschmer für die CDU viele Zugeständnisse gemacht hat. Zu viele?
Mir ist wichtig, dass diese Koalition zustande kommt, denn sie ist die einzige Möglichkeit, diesen Erfolgskurs von Sachsen fortzusetzen. Nur mit einer stabilen Regierung kann man diesen Freistaat auch gut in die Zukunft führen.
Und so zählt Kretschmer den Delegierten erstmal auf, was die CDU erreicht hat. Sie stellt den Ministerpräsidenten, den Innen- und den Finanzminister. Das Land bleibe unternehmerfreundlich, die innere Sicherheit werde durch den Koalitionsvertrag gestärkt. Auch den Strukturwandel im ländlichen Raum verantworte die CDU.
Aus meiner Sicht ist es die Fortsetzung einer erfolgreichen CDU-Politik, einer bürgerlich-konservativen Politik, die wir in den vergangenen Jahren für dieses Land geprägt haben.
Kretschmer verschweigt die Kröten nicht, die seine Partei herunterspülen musste. Das wichtige Landwirtschaftsministerium mit Umwelt- und Klimaschutz geht an die Grünen. Und für geschlossene Polizeieinheiten wird eine anonymisierte Kennzeichnung eingeführt. Andererseits mussten die Grünen schlucken, dass es beim Braunkohleausstieg bis 2038 bleibt. Die meisten Delegierten sind sich der Brüche bewusst.
Wenn ich mir den Koalitionsvertrag anschaue, dann muss ich natürlich auch mir eingestehen. Es ist nicht 100% CDU-Politik. Wenn aber die Union 32% in Sachsen erhält, dann können wir auch nicht 100% Unionspolitik durchsetzen. Dann müssen wir Kompromisse schließen.
Und wenn in 5 Jahren es nicht so toll aussehen sollte und wir wirklich weniger als 30% haben, dann können wir Radau machen. Dann können wir hier stehen und darüber streiten, was besser laufen soll.
Einigen streng Konservativen aber passt die ganze Richtung der Führung nicht. Lieber eine unsichere Minderheitsregierung als mit den Grünen regieren, fordern sie.
Die Grünen haben eine völlig andere Gesellschaft im Auge, als wir sie hier haben, als die Menschen sie wollen. Das macht es hochproblematisch, mit den Grünen zusammenzugehen.
Doch der CDU-Vorsitzende glaubt, in den letzten Wochen einen neuen Umgang miteinander gefunden zu haben.
Wir sind zu jedem Zeitpunkt mit unseren beiden Partnern anständig umgegangen. Wir haben niemanden gedemütigt, wir haben niemanden über den Tisch gezogen. Andersrum war es auch so. So gehen anständige Demokraten miteinander um. Herzlichen Dank all jenen, die daran mitgewirkt haben, meine Damen und Herren.
Am Ende stimmt die übergroße Mehrheit im Saal für den Koalitionsvertrag. Wenn auch Grüne und SPD im Lauf der nächsten Woche zustimmen, soll am 20. Dezember im Landtag der alte Ministerpräsident auch zum neuen gewählt werden.
Ja, und in Sachsen war heute auch der Bundespräsident zu Gast. Damit beginnen die Nachrichten von Heinz Wolf.
Und zwar war Frank-Walter Steinmeier in Pulsnitz, rund 25 Kilometer nordöstlich von Dresden. Dort fand heute seine Gesprächsreihe Kaffeetafel statt, bei der er sich mit Bürgern vor Ort zusammensetzt. Steinmeier rief dazu auf, in Deutschland wieder zu einer sachlichen Streitkultur zurückzukehren und Kompromisse nicht als Verrat an den eigenen Interessen zu sehen, sondern als etwas, das einen weiterbringen kann und die Demokratie am Leben hält. Ein Thema war auch die Situation von Kommunalpolitikern, die häufig angefeindet werden. Steinmeier würdigte sie als das Gerüst, das Rückgrat der Demokratie. In Frankreich hat die Regierung nach den massiven Protesten und Streiks Zugeständnisse bei der geplanten Rentenreform gemacht und sie hat ihre Pläne heute vorgelegt. Wer ohne Abstriche in Rente will, muss künftig statt bis 62 bis 64 arbeiten. Die bisher 42 Rentenkassen sollen schrittweise abgeschafft und durch ein Punktesystem, ähnlich wie in Deutschland, ersetzt werden. Zudem soll es eine monatliche Mindestrente von 1.000 Euro netto geben. Die Gewerkschaften kritisieren die Pläne und sie riefen zu neuen Streiks auf. Bei einer Schießerei in Jersey City nahe New York sind gestern 6 Menschen getötet worden. Der Bürgermeister von Jersey City geht nach den ersten Ermittlungen von einem gezielten Angriff auf einen jüdischen Laden aus. Demnach hatten die Täter schwer bewaffnet vor dem Laden gehalten und geschossen. Mit der anrückenden Polizei lieferten sie sich ein Feuergefecht. Die beiden Angreifer starben, ebenso ein Polizist und 3 Zivilisten. Die dänische Polizei hat bei Antiterror-Razzien in mehreren Regionen des Landes rund 20 Verdächtige festgenommen. Nach Polizeiangaben bestand der Verdacht, dass ein Terrorangriff mit einem militanten islamistischen Motiv vorbereitet werde. Die Verdächtigen hätten versucht, sich Schusswaffen und Sprengstoff zu beschaffen. Die Welthandelsorganisation WTO ist seit heute nicht mehr funktionsfähig. Die USA haben jahrelang die Neuernennung von Richtern blockiert, sodass ab heute keine Streitschlichtungsverfahren mehr durchgeführt werden können. Die USA fordern tiefgreifende Reformen. China dürfe nicht mehr als Entwicklungsland eingestuft werden und von Ausnahmeregeln profitieren. Zudem müsse der Patentschutz erhöht werden. Heute unterliegen 96% des Welthandels WTO-Regeln und seit über 20 Jahren konnte die WTO größere Handelskriege verhindern.
Morgen ist Parlamentswahl in Großbritannien. Mehr als eine Parlamentswahl. Regierungschef Boris Johnson hat sie auch zu einer Abstimmung über den Brexit deklariert. In den Umfragen liegt er vorn. Allerdings ist der Vorsprung zuletzt etwas kleiner geworden. Die Labour-Partei holt auf. Wenn das am Ende erneut zu unklaren Mehrheitsverhältnissen im Parlament führen würde, wäre man so schlau als wie zuvor. Vielen Briten kommt diese Wahl eh vor wie eine zwischen Pest und Cholera. Sie finden Boris Johnson eigentlich unmöglich. Doch Oppositionsführer Corbyn mit seinen sozialistischen und antisemitischen Tendenzen ist für sie genauso unwählbar. Viel wird wohl davon abhängen, ob Boris Johnson alte Brexit-Hochburgen halten kann oder ob sich da inzwischen Zweifel breit machen. Yasin Herrlein ist für uns nach Sunderland gefahren, eine alte Hafenstadt im Nordosten Englands.
It's grim up north. Es ist trostlos. Oben im Norden heißt es gerne auf der Insel und außerdem seien dort alle für den Brexit. Aber am Strand von Sunderland ist es eigentlich ganz hübsch und es gibt ja auch Menschen, die etwas mit Europa anfangen können. Ich liebe Sunderland, aber ebenso liebe ich Europa. Wir sind nur eine kleine Stadt im Nordosten Englands. Ich bin sehr für Europa.
I'm very pro-European.
Doch der öffentliche Eindruck der Stadt ist bis heute stark geprägt durch diese Szene aus der Nacht zum 24. Juni 2016. Sunderland hatte beim Referendum als einer der ersten Wahlkreise ausgezählt und ein klares Ergebnis pro Brexit geliefert. Das Bild der jubelnden blonden Frau auf den Schultern ihres Mannes ging um die Welt. Inzwischen sind die beiden Medien scheu geworden, aber sie haben jemanden, der für sie spricht. Ein Gemeinderatsmitglied von der UK Independence Party. Einer, der versteht, wie verletzt der Stolz der einst für ihre Schiffswerften berühmten Sunderländer ist, wie sehr man sich hier vernachlässigt fühlt. Das große Problem zurzeit ist Europa, nicht die Leute dort oder europäische Unternehmen wohlgemerkt. Aber sobald wir mit Europa fertig sind, werden wir uns Westminster zuwenden, das politische System dort reformieren. In Englands Nordosten wird womöglich die Wahl entschieden. Das weiß auch Boris Johnson, weshalb der in der letzten Wahlkampfwoche noch einmal nach Sunderland kam. Hier kommt es darauf an, im alten Labour-Stammland mit seinen Brexit-Plänen zu punkten. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der konservativen Wahlkampfstrategie. Ich hoffe, die Konservativen kriegen die Mehrheit, damit das mit dem Brexit gelöst wird.
The Brexit.
Boris, Champion.
Boris ist ein Champion. Er macht das gut. Ich würde ja für Labour stimmen, aber nicht mit Jeremy Corbyn an der Spitze. Der kämpft gegen seine schlechten Popularitätswerte an, auch im Nordosten. Dabei müsste der Labour-Vorsitzende hier doch leichtes Spiel haben. Mit seinen Versprechen für mehr soziale Gerechtigkeit und sichere Arbeitsplätze, mit Hilfe einer engeren Bindung an Europa als von den Konservativen angestrebt. Niemand weiß so recht, was mit Nissan, dem heute bei weitem wichtigsten Arbeitgeber in der Region, wird, wenn es zum Brexit kommt. Stephen Francis hat auch einmal bei Nissan am Fließband gearbeitet. Jetzt leitet er einen Kampfsportclub. Gemeinnützig für die Stadt. Brexit habe die Gesellschaft auseinandergerissen, sagt er. Die Menschen hier seien betrogen worden. Beim Referendum einmal mehr durch Lügen und falsche Versprechungen. Es ist schade, dass es zu so etwas wie den Brexit kommen musste, damit die Leute hier gehört werden. Sie wären jetzt auch nicht hier, wenn es den Brexit nicht gegeben hätte. Westminster würde auch nicht mit uns reden. Niemand ist vorher nach Sunderland gekommen. Zumindest morgen. Bis zur Stimmenauszählung haben die Sunderländer noch einmal die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.
Als gestern in Oslo der Friedensnobelpreis feierlich verliehen wurde, stand in Den Haag praktisch zeitgleich eine andere Friedensnobelpreisträgerin vor Gericht. In einem Verfahren wegen Völkermords. Das bekommt man schwer zusammen. Ausgerechnet eine Ikone wie Aung San Suu Kyi. Jahrzehntelang wurde sie quasi in einem Atemzug genannt mit Nelson Mandela oder dem Dalai Lama. Die Lady, wie sie von ihren Anhängern bis heute genannt wird, wurde bewundert für ihren friedlichen, aber unnachgiebigen Freiheitskampf. Am Ende war sie ja auch erfolgreich und ist inzwischen Politikerin, de facto Regierungschefin. Heute, am zweiten Prozesstag, hat sie sich vor dem Internationalen Gerichtshof erstmals geäußert und ihr Land verteidigt. Norman Odenthal berichtet.
Sie kommt, sie stellt sich, die Friedensnobelpreisträgerin, die Freiheitsikone. Aung San Suu Kyi verteidigt ihr Land Myanmar vor dem Internationalen Gerichtshof. Die Anklage könnte drastischer nicht sein, Völkermord. Jeder Tag des Wartens heißt, mehr Menschen werden getötet, mehr Frauen gequält, mehr Kinder lebendig verbrannt. Warum? Nur weil sie einer anderen Rasse angehören, eine andere Religion haben als ihre Peiniger. In Suu Kyis Antwort heute liegt jedes Wort auf der Goldwaage. Ihre Verteidigungslinie ist klar. Leider zeichnet die Anklage ein unvollständiges und irreführendes Bild der Situation in Myanmar. Es ist jedoch von größter Bedeutung, dass das Gericht die Situation unvoreingenommen und akkurat betrachtet. Die Situation im Sommer 2017, Dörfer in Flammen. Rohingya-Rebellen greifen Armeeposten an, so fängt es an. Myanmars Militär schlägt zurück, brutal. Hunderttausende fliehen über die Grenze nach Bangladesch, berichten von unvorstellbaren Gräueln. Für Myanmar sind das, wenn überhaupt, Vergehen Einzelner, die bestraft würden. Für ein Massaker an 10 Männern verurteilte ein Militärgericht mehrere Soldaten. Inzwischen sind sie begnadigt. Diesen und andere Übergriffe räumt Suu Kyi ein. Geplanter Völkermord sei das aber nicht. Bitte vergessen Sie nicht, dass wir es mit einem Angriff auf die Souveränität und Sicherheit unseres Landes zu tun haben, wenn Sie über diejenigen urteilen, die in den Kampf gegen die Rebellen ziehen. Unter diesen Voraussetzungen kann man nicht einfach von Völkermord sprechen. Suu Kyi verteidigt Myanmar, verteidigt das Militär und wird damit wieder Erwartungen enttäuschen. Denn sie ist doch die Kämpferin für Demokratie und Menschenrechte, jahrelang vom Militär weggesperrt. Erst als die Generäle die Zügel lockern, tritt Suu Kyi aus dem Schatten der Opposition ins Licht der Macht, steht seit 2016, von der Armee geduldet, im Zentrum der Regierung.
Auf dieser Weise ist sie auf das Militär auch angewiesen, aber das Militär auch auf sie. Das ist eine schwierige Konstellation und sie hat keine andere Chance, als diese Aktionen des Militärs zu unterstützen.
Die Vertreibung der Rohingya. Seit jeher ist die muslimische Minderheit im buddhistischen Myanmar unerwünscht. Als Staatsbürger wurden sie nie anerkannt. Aus dem Lager in Bangladesch wollen bislang keine Flüchtlinge zurück. Sie fürchten, zu Hause wartet der Tod. Auf den Verhandlungen im fernen Den Haag liegen viele Hoffnungen. Die Wahrheit müsse ans Licht, fordern alle Beteiligten. Nur sieht die Wahrheit für jeden anders aus.
Und nochmal Heinz Wolf mit anderen Meldungen.
Die Bundesregierung will bei der Entschädigung von Thomas Cook-Kunden einspringen. Nachdem der Reiseveranstalter im September Insolvenz angemeldet habe, sollten die Kunden nicht auf den dadurch entstandenen Schäden sitzen bleiben, so die Regierung. Frank Bethmann, warum macht die Regierung das?
Ja, sie wird abgewogen haben, zahlen oder abwarten, was da an Klagen von Anwaltskanzleien auf sie zukommen könnte. Denn der Bund hat möglicherweise eine EU-Richtlinie zum Reiserecht nur unzureichend umgesetzt und könnte somit haftbar gemacht werden. Das Geld aus der Versicherung von Thomas Cook reicht längst nicht, das ist seit Wochen bekannt. Die zuständige Justizministerin Christine Lamprecht wies den Vorwurf heute zwar zurück, aber will trotzdem zahlen.
Es geht uns darum, dass eine Flut von Klagen mit langen Verfahren abgewendet wird, die auch ein sehr großes Prozesskostenrisiko mit sich bringt.
Denn es fehlen Millionen. Versichert waren nur 110 Millionen Euro. Nach vorläufigen Berechnungen sind aber bereits Schäden in Höhe von 287 Millionen aufgelaufen, die sogar noch steigen könnten. Die betroffenen Urlauber dürfen sich freuen, Leidtragende sind wieder einmal die Steuerzahler. Was heute die Frage aufwarf, wie kann das künftig verhindert werden? Entweder durch eine deutliche Anhebung der Haftungsgrenze, auch ein Fonds, in den die Reisebranche einzahlt, ist in der Diskussion, genauso wie eine Verringerung der Anzahlungen bei Pauschalreisen. Die jetzt betroffenen Urlauber werden im Übrigen noch etwas auf ihr Geld warten müssen. Erst Anfang kommenden Jahres wird es weitere Details zur Rückzahlung geben.
Frank Bethmann, vielen Dank. Und jetzt die Lottozahlen dieses Mittwochs. Sie lauten wie immer ohne Gewähr 14, 25, 27, 32, 36, 45 und die Superzahl 5. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Die deutschen Handballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Japan den Einzug ins Halbfinale verpasst. Sie verloren heute das entscheidende Spiel gegen Norwegen.
Wieder eine bittere Niederlage. Der Traum von der ersten WM-Medaille seit 2007 ist geplatzt. Die Olympiateilnahme in Gefahr. Gegen Rekordeuropameister Norwegen sorgt Torfrau Dina Eckerle für eine ausgeglichene erste Halbzeit. Norwegen führt nur mit einem Tor im japanischen Kumamoto. Doch 5 schnelle Gegentore kurz nach der Pause und die DHB-Auswahl in Weiß liegt gegen die zweimaligen Olympiasiegerinnen klar zurück. Schon am Montag hatte das Team von Bundestrainer Henk Runen knapp gegen Serbien verloren. Jetzt muss ein Unentschieden her fürs Halbfinale. Doch der Treffer zum 29:31 durch Maike Schmelzer 5 Minuten vor Schluss ist der letzte für die deutschen Frauen. Mit 32:29 gewinnt Norwegen. Am Freitag geht's für Deutschland gegen Schweden noch um Platz 7. Nur wer gewinnt, nimmt im März am Olympia-Qualifikationsturnier teil.
Das war's von uns. Gleich geht's im Auslandsjournal weiter. Unter anderem mit einer Recherche zum Jeffrey Epstein-Skandal. Die Einblicke liefert in ein System von Macht und Missbrauch, dem zahllose junge Mädchen zum Opfer fiel.
Um 0.30 Uhr gibt es dann heute Plus mit Daniel Brockhoff.
Bis morgen. Auf Wiedersehen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das war heute ein Orkantief, das Island überquert hat. Und zwar das Tief Siro. Das Windfeld, hier für Sie mal rot eingefärbt, verzieht sich jetzt mehr Richtung Osten. Aber über dem Atlantik kommt schon das nächste Tief heran und auch wieder mit Sturm, der sich zum Beispiel im Ärmelkanal zeigt oder auch über dem Mittelmeer. Und am dritten Adventswochenende wird es dann auch bei uns in Deutschland stürmisch. Aber noch nicht in dieser Nacht. Da haben wir ein anderes Problem, nämlich Schnee und Glätte. Die gibt es hier in diesem Wolkenband, das ungefähr von der Ostseeküste bis zur Côte d'Azur reicht. Und in den Westalpen kann es durchaus so 10 bis 25 Zentimeter Schnee geben. Sie sehen allerdings auch, dass der nächste kräftige Regen und Schneefall erst in der Nacht zu Freitag auf uns zukommt. Heute Nacht also gibt es südlich von Spreewald, Sauerland und Eifel gefährlich glatte Straßen. Durch Schnee und Schneeregen oder Glatteisregen bei Tiefstemperaturen zwischen 0 und minus 4 Grad. Im Norden ist es häufig trüb, an der Ostsee fällt etwas Regen. Und morgen verlassen uns dann die Schneefälle ostwärts. Im Westen kann sich auch mal die Sonne zeigen, hier zwischen dem Emsland und dem Oberrhein. Und an der Nordsee entwickeln sich vielleicht sogar mal Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen morgen zwischen 0 Grad an den Alpen und 6 Grad auf den ostfriesischen Inseln. Am Freitag kommt der neue Schnee von Westen und zum dritten Advent